BDR, das kriege ich noch hin. Und dann ging es weiter mit, ich bin Christoph Fetzer, schön, dass ihr dabei seid. Bisschen Hockey geht immer, so in irgendwelcher Abfolge, weiß ich nicht, aber ungefähr so. Ich glaube, ich kriege es dann die nächsten Tage schon wieder besser hin. Möchte mich ganz herzlich bedanken bei meiner Urlaubsvertretung, diesem Bernd Schwickerath. Der hat das, finde ich, auch ganz gut gemacht. Macht ja sonst nicht so viel Radio und nicht so viel Podcast. Der hat sich jetzt wieder in Richtung Zeitung verabschiedet, Online-Medien und wirklich gedruckte Zeitung. Aber auch in diesem Sinne nochmal vielen Dank. Anna, da ist er mit dabei, Bernd Schwickerath.
Da kommt er nochmal um die Ecke, Tara Fetzer, welcome back.
Da ist er doch mit dabei. Nee, also auch nochmal an dich, vielen Dank für die letzten zwei Wochen. Das war wirklich dann auch gut, mal komplett abschalten zu können und nur zu hören, also in Anführungsstrichen nur zu hören und nur zu lesen und ab und zu mal ein paar Mails weiterzuleiten. Aber das ging dann noch zwischenzeitlich so, da habe ich das Handy dann doch mal in die Hand genommen ansonsten. Weil den ganzen Tag ohne Handy, ich sag's dir, das ist wirklich, das ist die Erholung pur. Also alle ihr auch, also ich weiß, Arbeit wichtig, schön und gut, aber wenn man so mal eine Woche oder zwei wirklich mal das Handy, also wirklich, ich wusste teilweise nicht, wo mein Handy ist. Und das weiß ich immer eigentlich. Oder da werde ich immer nervös, wenn ich nicht weiß, wo mein Handy ist. Und im Urlaub denke ich mir, ja, wird schon irgendwo sein, entweder in der Tasche oder in der. Und wenn der Akku leer ist, das ist auch gut, ist mir egal.
Okay, ich habe es ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe wirklich seit Jahren, also seit Jahrzehnten muss man ja schon sagen, glaube ich, keine 3 Stunden ohne Handy verbracht. Also klar, nachts logischerweise, aber sonst ja, ist, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Idee, muss ich vielleicht auch mal machen. Aber irgendwie denke ich immer so, ja, man könnte ja was verpassen, was total bekloppt ist, weil dann verpasst man halt was, ist doch scheißegal.
Ja, genau, naja. Das ist der Punkt. Also FOMO, die Bernds FOMO, völlig unbegründet. Ja. Also ich weiß, ich habe das auch, aber irgendwie glaube ich, das ist so eine psychologische Sache, man muss sich einfach auch dazu zwingen so ein bisschen und dann wenn man das geschafft hat, dann ist es, ja, sagst du, vor allem das Geile ist, du merkst dann irgendwie, klar, es gibt so ein paar Leute, die dich auch anschreiben und die auch was von dir wissen wollen und mit denen du auch schreibst, aber grundsätzlich, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass ich wenig Freunde habe, so der Kreis an den Leuten, die mit denen man öfter Kontakt hat, der ist eigentlich klein und die wirklich wissen wollen, wie es einem geht, die kriegen es dann auch raus, denke ich, und dann insofern, ja, ist es auch nicht so, dass dauernd irgendwie was passiert, was jetzt für dich wichtig ist oder vor allem auch so die Erkenntnis, es ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, was ich mache und interessiert gar nicht so viele Leute. Das ist auch eine gute Erkenntnis, ja, also wichtig bin ich eigentlich gar nicht.
Nee, das stimmt. Jeder ist ersetzbar, ne? Wie es so schön heißt.
Genau, wobei du halt für ein paar Leute in deinem Leben extrem wichtig bist, das Allerwichtigste. Und wenn du mit den Leuten halt dann auch mal zwischenzeitlich immer mal 2 Wochen die Zeit verbringen kannst, ist auch gut.
Ja, das stimmt wohl.
Die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes, das ist Wahnsinn, es wird immer noch Eishockey gespielt, es gibt immer noch News, ja, es gibt auch, finde ich, wichtige Neuigkeiten, zum Beispiel fangen wir an mit einem Top, Sandra Abschreiter und Laura Kluge bleiben in der PWHL, haben neue Verträge und ja, im Fall von Laura Kluge auch einen neuen Verein, also Abschreiter bleibt in Montreal, also obwohl die vergangene Saison für sie ja keine Sekunde Spielzeit gebracht hat, bleibt sie da und Laura Kluge wechselt nach Boston, ist jetzt nicht so weit von Toronto nach Boston, also so weit umziehen muss sie auch gar nicht und so weit umstellen muss sie sich auch nicht. Ja gut, jetzt nicht mehr Kanada, sondern die USA, aber es ist trotzdem halt, ja, dieses Eishockey-Ballungsgebiet, in dem sie bleibt und auf der anderen Seite Abstreiter auch weiter in Montreal mit der Hoffnung natürlich für beide ein bisschen mehr Eiszeit zu bekommen.
Ja, und ich hatte ja schon letzte Woche noch darüber gesprochen, weil ja Abstreiter schon Ende letzter Woche klar war. Und ja, sie hat natürlich den Vorteil, dass sie Stand jetzt nicht mehr Dritte, sondern Zweite Torhüterin ist. Da wird mit Sicherheit was möglich sein. Laura Kluge wiederum hat natürlich jetzt den Vorteil, dass es zwei neue Teams gibt. Also klar, den Vorteil hat Abstreiter auch, aber sie hat den speziell, weil ja in Boston relativ viele Spielerinnen abgehauen sind. Und da ist ja auch bei, grundsätzlich ist ja bei mehreren Teams gerade so ein Umbruch, ne, weil halt die beiden neuen Teams aus Seattle und Vancouver natürlich Spielerinnen brauchten und sich die geholt haben, sei es über Free Agency, sei es über den Expansion Draft und sowas. Die sind da natürlich bei den alten Teams, gut, die sind nur 2 Jahre alt, aber jetzt, was ich meine, sind natürlich Stellen frei geworden. Und eine davon hat Laura Kluge bekommen und man kann nur hoffen, dass sie da mehr spielt. Denn ja, sie hat natürlich nicht gar nicht gespielt vergangene Saison in Toronto, aber teilweise und gerade in den Playoffs war es ja irgendwie, was ja wie 2 Wechsel pro Spiel, wie 1:30 oder was auch immer, ne? Da erhofft sie sich natürlich jetzt mehr, nicht nur dadurch, dass es mehr Teams gibt, sondern weil sie natürlich auch eher angekommen ist in der Liga und natürlich jetzt auch schon eine andere Rolle spielen kann.
Ja. Und also die Liga, die sortiert sich natürlich jetzt aktuell gerade, ne, mit Wechseln auch, also Hélène Julie, die ja die Nummer 2 war bei Montreal vor Sandra Abstreiter und also Debien ist ja zwischenzeitlich auch verletzt ausgefallen, ne, dass Abstreiter dann hinter Debien die 2 ist, maximal hinter Debien die 2 ist, war ja vor der Saison klar, aber Julie war dann eigentlich die 2 oder nicht eigentlich, sondern war die 2, ne, auch gut gespielt. Die spielt dann in der neuen Saison jetzt in Toronto, das heißt Abstreiter ist jetzt aktuell im Kader der Montreal Victoire die Nummer 2 und als Nummer 2 bekommst du Einsätze ja, wird nicht Debien alle spielen und jede Sekunde spielen. Und auf der anderen Seite bei Kluge, ja, dann vielleicht doch die Hoffnung, auch mal ja, über 2,5, 3 Minuten dann hinauszukommen. Aber ja, mal sehen. Es gibt halt jetzt mehr Mannschaften. Heißt jetzt nicht unbedingt, dass es mehr Plätze gibt. Also eigentlich schon, aber es kommen ja auch Spielerinnen nach aus dem Draft. Also mal schauen, ob dann tatsächlich die, die schon etablierter sind, dann auch wirklich auch wichtigere Rollen spielen. Oder ob halt dann die Anfang 20-Jährigen kommen und sagen, ja, nee, wir sind jetzt in den Top 6 und spielen da. Das muss ich aber dann erst zeigen in der neuen Saison.
Und man darf natürlich nicht vergessen, es ist eine Olympiasaison, was also nicht nur bedeutet, dass es gut ist für die deutsche Nationalmannschaft, dass Abstreiter und Kluge weiter in der besten Liga spielen. Vielleicht ja noch Nina Nuth-Smith, ne? Morgen ist ja Draft, mal sehen, ob sie gezogen wird.
Franzi Feldmeier hat sich auch angemeldet, ne? Zwei Deutsche.
Genau. Ist ja gar nicht so gering, dass die beiden gezogen werden. Aber es geht natürlich auch vor allem darum, dass diese Pause nochmal eine zusätzliche Belastung ist. Und dann ist es natürlich die Wahrscheinlichkeit noch größer, dass innerhalb der einzelnen Teams ein bisschen rotiert wird.
Ja, das stimmt. Und ja, dann ist trotzdem immer noch die Frage, machst du das, probierst du das oder machst du es so wie Emily Nix, die dann eher safe ja, Eiszeit gewählt hat, also in Schweden bleibt. Glaube ich oder meinen Informationen nach hat sie jetzt die PWHL noch nicht komplett abgeschrieben, aber jetzt einfach zu wissen, ich bin in einem Umfeld, wo es mir gefallen hat, in einem Land, in dem es mir gefallen hat, da nochmal eine Saison zu spielen. Ich bekomme meine Eiszeit in der vorolympischen Saison oder eigentlich in der olympischen Saison, ist dann auch ein Weg, den Spielerinnen gehen können. Übrigens bei Kluge habe ich jetzt, ist mal wieder in die Timeline, als ich dann doch wieder aufs Handy geschaut habe am Sonntagabend oder Montag in der Früh, so ein IHF-Videoschnipsel dann reingespielt worden und auch da nochmal, also Kluge, die sich halt da geäußert hat in dem Interview und auch nochmal gesagt hat, also für sie war das einfach unvorstellbar als Mädchen, als junges Mädchen, dass das mal so laufen würde und dass sie wirklich halt jetzt professionell Eishockey spielt. Und noch viel wichtiger, und das eine ist natürlich klar, wir sprechen da immer über die Ergebnisse, um Rollen, die Spielerinnen spielen, natürlich auch ums Thema Geld, was kann man verdienen, kann man das professionell machen, aber das andere ist halt einfach diese Vorbilder, die die Mädchen 10 bis 15 oder 6 bis 15 jetzt haben, die haben sie eben halt vor 20, 30, vor 10 Jahren, noch vor 5 Jahren ehrlich gesagt sogar nicht gehabt, zumindest nicht in der Masse, und das ist jetzt da und deswegen ist dieser Schritt in diese Liga mit allem, was dazugehört, auch wirklich ja, Merchandising, dass sie Wappen haben, die Teams, dass du dir Zeug kaufen kannst, dass du das schauen kannst, dass du das auf Social Media verfolgen kannst, ist natürlich ein großer Schritt gewesen fürs Frauen.
Ja, du hast ja auch immer gesehen, jetzt während der Übertragung in der ersten Saison wurde das noch sehr oft eingeblendet, in der zweiten jetzt zwar immer noch, aber nicht ganz so viel, dass da so ganze Mannschaften, ganze Teams, irgendwelche Mädchenteams von 6- bis 8-Jährigen auf der Tribüne sitzen mit selbstgemalten Schildern, alle tragen die Trikots, also natürlich von ihrem eigenen Team, dann sind ganz stolz, dass sie wirklich dann auch denken, hey, da unten, da will ich auch mal hin, ne? Das ist schon eine gute Entwicklung. Aber kommen wir mal zu den negativen Seiten. Das sind ja nicht nur die Tops, sondern auch die Flops. Und da gehe ich mal in die NHL und mein Gott, es geht mir schon wieder so auf die Nerven. Diese Abfeierei von Leuten, die sich verletzt durch die Playoffs gequält haben. Ja, natürlich ist das irgendwie respektabel, dass die Leute halt für ihren großen Traum auf die Zähne beißen. Aber das ist doch bitte kein Vorbild. Das ist doch nicht gesund. Also wenn wir nur mal die drei größten Verletzungen, die jetzt bekannt wurden, mal sehen. Alexander Barkov hat mit einer Schnittwunde an der Hand durchgespielt. Matthew Tkachuk hatte einen Leistenbruch. Ryan Nugent Hopkins eine gebrochene Hand. Also ich weiß nicht, was es da zu feiern gibt. Ja, es ist wie gesagt beeindruckend, dass die da auf die Zähne beißen, aber das kann doch kein Vorbild sein, dass man jetzt sich komplett verletzter durchschleppt und irgendwie noch schlimmere Sachen macht und wirklich seine Gesundheit komplett riskiert. Natürlich, ich verstehe, für viele ist es so ein Once-in-a-Lifetime-Ding oder zumindest zweimal und das ist ein Finale, darauf arbeitet man seine Karriere lang hin. Ich kann das irgendwo nachvollziehen. Aber muss man das dann so heroisieren, so mega abfeiern, oh, was das für Helden sind? Also heißt das jetzt, wir müssen alle immer krank und verletzt zur Arbeit gehen? Also geht gar nicht für mich.
Ja, aber das ist auch der Sport, ne? Das muss man einfach auch ganz klar so sagen. Klar. Und das ist jetzt auf professioneller Ebene und dann in Richtung Stanley Cup, also auf höchst professioneller Ebene so. Aber es ist natürlich im Amateursport ganz genauso und trotzdem ist es falsch. Aber dennoch kommt es Wochenende für Wochenende vor, dass irgendein Spieler in der A-Klasse sagt, ja, Trainer, ich bin fit, stell mich auf. Und das eine natürlich irgendwie Schulterverletzung, okay, Zerrung, da kannst du nicht laufen. Aber das andere ist, wenn du irgendwie krank warst oder so und wirklich eine Erkältung hast oder Fieber gehabt hast, dann ist es halt auch, kann gefährlich sein oder ist einfach gefährlich für die Gesundheit. Und da aber dann den Schritt zu machen, ich helfe meiner Mannschaft jetzt nicht, ja, das ist immer so dieses, das, was vielleicht dann wehtut, ja, ich kann meiner Mannschaft jetzt nicht helfen, auch einfach so ein bisschen das Image, boah, ich ziehe jetzt da den Schwanz ein, ist halt einfach auch eher nicht Bestandteil des Sports, sondern Bestandteil des Sports ist einfach auch mal über Schmerzen hinwegzugehen. Und ob das dann jetzt Schmerzen sind oder ob es wirklich dann sich die Frage stellt, sind das gesundheitliche Probleme langfristig, das ist immer die Frage, die man, glaube ich, dann als Sportlerin, als Sportler in dem Moment nicht so richtig einschätzen kann.
Absolut, deshalb mussten die Leute auch teilweise vor sich selbst geschützt werden und gut, dass du das mit gesundheitsgefährdend ansprichst, da geht es ja nicht nur darum, dass die Verletzung sich verschlimmern kann, sondern wir wissen ja alle, was da passiert, da werden ohne Ende Schmerzmittel eingeworfen und das ist ja langfristig auch nicht so doof, ne? So klug, also erinnern wir uns mal an diese The Problem of Pain Doku von TSN vor ein paar Jahren, wo ja genau das thematisiert wurde, du musst immer funktionieren, du bist eine Maschine, Schwächen werden nicht gezeigt, wirf was ein, sei immer da, kämpf um deinen Platz, kämpf um deine Rolle, kämpf für dein Team und was das langfristig mit einzelnen Sportlern macht, das ist hinlänglich belegt.
Ja. Ich glaube, ich habe die Geschichte hier auch schon mal erzählt, aber ein ehemaliger Mitspieler von mir, Fußball, der hat vor dem Spiel immer Tabletten genommen und keiner hat ihn gefragt, was das ist. Ne? Also ich bin einfach davon ausgegangen, dass es jetzt keine harten Schmerzmittel oder so sind, aber das hat dann unter dem Strich dazu geführt, dass er, da habe ich schon aufgehört mit dem Fußball, da hat er noch weitergespielt und der ist auf dem Platz zusammengebrochen, hat einen Herzinfarkt und ist beinahe gestorben. Und das war natürlich eine Mischung aus Tabletten, teilweise natürlich auch vielleicht nicht ganz unbedingt gesunde Ernährung, aber das sind halt einfach so Geschichten, in dem Moment kriegst du halt dann so einen Augenöffner. Aber wenn das schiefgegangen wäre, dann wäre es natürlich der absolut falsche Augenöffner gewesen. So in dem Fall hast du vielleicht aus deiner persönlichen Erfahrung was, wo du denkst, okay, nee, geht nicht, da kann wirklich was passieren. In dem Fall bin ich vielleicht ein bisschen vernünftiger. Nicht, dass ich jetzt sagen würde, ich habe nie ohne Schmerzen, aber nie mit Schmerzen gespielt. So. Aber das sind einfach, deswegen habe ich jetzt auch nochmal die Amateursport-Ebene angesprochen. Es zieht sich einfach durch den kompletten Sport hindurch. Und aber logisch ist es dann, wenn du es natürlich auf professioneller Ebene beim Kampf um den Stanley Cup dann abfeierst oder danach abfeierst, dann ist das natürlich keine gute Vorbildwirkung.
Nein, überhaupt nicht. Ja, kommen wir mal zu einem, der wirklich jetzt 2 Jahre komplett raus war, weil er halt nicht mehr spielen konnte aus gesundheitlichen Gründen. Und jetzt ist er wieder da. Und das, finde ich, ist aber trotzdem top. Jonathan Toews, zuletzt 2023, wie die Blackhawks gespielt, war er jahrelang der Kapitän, hat Stanley Cups alles gewonnen, hat dann 2 Jahre gar nicht gespielt, hatte erst eine Long-Covid-Geschichte. Und jetzt ist er doch noch zurück und er geht auch noch quasi zurück in die Heimat nach Winnipeg. Was sagen wir denn dazu, Herr Fetzer?
Ja, erstmal schon auch verwunderlich, dass, wenn der Name Toews fällt, du jetzt in den letzten Jahren eher an Devon Toews gedacht hast und nicht an Jonathan Toews, obwohl der natürlich ja überragend war, Stanley Cups gewonnen hat, natürlich auch individuelle Auszeichnungen, ja, Selke Trophy, also nicht nur einer, der gut gescored hat, sondern der auch defensiv gut gespielt hat, Olympiagold und so weiter und so fort, also wirklich ja jahrelang dann wirklich einer der besten Center der Welt. Krankheitsgeschichte bitter, aber dass er jetzt eben zu den Jets geht, ich bin gespannt, was er dann da zeigen kann, aber ins Team seiner Geburtsstadt überragend und es hat sich ja immer wieder, du hast ja immer wieder auch von ihm gehört, ja, dass er noch nicht abgeschlossen hat mit seiner Karriere und ich habe mir trotzdem gedacht, okay, kommst du nach so einer langen Pause zurück, spielst wirklich auf allerhöchstem Niveau und das ist halt jetzt die Frage, ne? Der Mann ist mittlerweile 37, also was kann der noch leisten oder was wird er noch leisten, aber die Geschichte an sich ist natürlich top.
Absolut. Kommen wir wieder zu was Negativem. Der ist heute immer schön im Wechsel, ne? Flop, in Slowenien ist ein ganz großer Sponsor abgesprungen und der war relativ wichtig für den slowenischen Verband und die Liga. Und deswegen hat der slowenische Verband auf seiner Homepage eine Stellungnahme rausgehauen. Und ich kann mal kurz daraus zitieren. Der slowenische Eishockeyverband bedauert die Entscheidung des Ölkonzerns Petrol, bla bla bla, alle Sponsoring- und Spendenverträge einzufrieren. Und dann geht's weiter. Diese Entscheidung stellt eine zusätzliche finanzielle Herausforderung für den Dachverband dar, da sie den Betrieb und die Entwicklung der slowenischen Nationalmannschaften und Vereinswettbewerbe sicherstellen muss. Die Entscheidung ist schmerzlich. Und dann geht es noch weiter. Unter diesen Umständen ist der slowenische Eishockeysport ohne die Unterstützung von Sponsoren wie Petrol nicht vorstellbar. Also das könnte schon, ich sage jetzt nicht, dass in Slowenien das Eishockey begraben wird, aber das ist natürlich schon extrem bitter. Also stellen wir uns doch mal in Deutschland vor, klar, ist eine andere Sache, weil die Liga natürlich viel mehr Geld umsetzt und weil da auch generell mehr Geld drin ist. Aber wenn jetzt so Hauptsponsoren wie Penny oder was, wenn die abspringen, dann merken das Ligen und Verbände in Deutschland wahrscheinlich auch. Und in Slowenien merken sie das jetzt ganz besonders.
Insgesamt nicht so das überragende Jahr für slowenische Eishockey. Ja, aber zumindest einen Klassenerhalt haben sie geschafft mit der Nationalmannschaft, ja, ja, bei der Weltmeisterschaft. Aber da haben wir uns zwischenzeitlich auch schon gedacht, okay, ohne Kopitar, ohne die Herren Jeglic, Urbats und Verlic, was kann da gehen? Ja, und natürlich, wenn dir ein großer Geldgeber abspringt in der Liga, mit dir, auf den du zählst, und dann immer, also ist ja auch so eine Geschichte, dann denkst du jetzt, okay, jetzt ist Sommer, ja, jetzt ist Juni, aber also wahrscheinlich brauchst du da bis Anfang August Sicherheit, dass du einen Geldgeber hast, sonst kannst du die Liga halt vergessen. Und insofern, ja, ein Rückschlag oder ein Schlag auf jeden Fall für das slowenische Ligen-Eishockey, noch einmal die Nationalmannschaft. Ich habe mich gerade noch mal versichert, weil ich mir nicht mehr ganz sicher war, aber Frankreich ist abgestiegen. Slowenien hat den Klassenerhalt geschafft. Ja.
Aber ist natürlich auch bitter, was gerade so Ausbildungssachen angeht, ne? Weil so ein Verband finanziert ja natürlich auch so die Camps und die Trainingsbedingungen und die Trainer und alles sowas. Und das ist natürlich extrem bitter, ne? Ob da jetzt irgendwie mal, keine Ahnung, irgendwie was auch immer, was in der ersten Liga nicht da ist. Klar, ist auch nicht schön, aber viel wichtiger ist ja, dass in der Ausbildung nicht gespart wird. Und das ist ja dann häufig sowas als erstes gespart wird. Ja. Ne? Hoffen wir, dass das nicht wirklich passiert.
Und was man auch sagen muss, immer wieder die Rede davon, ja, es geht voran mit dem Eishockey und der Sport wächst, ne? Also der wächst sicherlich auf dem höchsten Niveau, ja. Und was die großen Nationen anbelangt, okay. Aber gerade so nach den Top 12, 14, gibt es dann schon so einen Cut, wo du denkst, okay, gut, was ist denn mit den kleineren? Wie werden die überhaupt finanziert? Werden solche Turniere überhaupt finanziert? Und hast du auch so ein bisschen mehr Hintergrundinfos dazu? Die Frage ist natürlich auch, wie lange ziehst du dann kleinere Nationen da auch mit? Ja, oder musst du vielleicht irgendwann sagen, okay, ihr seid halt einfach keine Eishockey-Nation und dann spielt mal eure CDWM, aber das ist halt nicht unter professionellen Bedingungen.
Genau, und B- und C-WM kann man darüber streiten, dass es schon noch Leistungssport ist, aber wenn wir dann wirklich bis ganz runter gucken, also im Grunde ist es im internationalen Eishockey ja so, dass die großen 10, 11 Verbände durch ihre Weltmeisterschaften, durch ihre Strahlkraft, die natürlich die Sponsoren ranholen, die Zuschauer ranholen, die TV-Verträge ranholen, damit wird quasi das Welteishockey insgesamt finanziert und es gibt durchaus nationale Verbände oder auch Kräfte in der IHF, die da eigentlich keinen Bock mehr drauf haben, die sich denken, warum machen wir hier jedes Jahr eigentlich diesen Zirkus, dass da irgendwelche Hobbytruppen irgendwo bei unterklassigen Turnieren rumlaufen. Also das wird, glaube ich, auch noch eine Debatte, gerade jetzt nochmal mit Blick auf World Cup und wie überhaupt die jährliche WM weitergeht. Also ich könnte mir vorstellen, wenn irgendwann die jährliche WM nicht mehr so ausgetragen kann wie jetzt, dann ist das so ziemlich das Erste, woran die streichen werden, ne? Oder zumindest daran sparen werden, weil das kostet die IIHF und die anderen Verbände jedes Jahr einfach Millionen, diese ganzen unterklassigen Hobbyturniere zu finanzieren.
Wir haben gerade über Jonathan Toews gesprochen, einen eher in Vergessenheit geratenen Spieler, Jesse Puljujärvi ist ein weiterer, hohe Vorschusslorbeeren, hochgedraftet, nie eingelöstes Versprechen, wieder zurück nach Finnland, neuer Anlauf in der NHL, es hat nicht geklappt, egal bei welchem Club, am Anfang bei den Edmonton Oilers, dann zuletzt letzter NHL-Club war dort in Pittsburgh, wo er es nochmal probiert hat, aber das trifft er zumindest in der AHL und zwar wichtig.
Ja, in der Verlängerung von Spiel 5 nämlich. Und hätte er das nicht gemacht und Abbotsford hätte getroffen, wäre die NHL-Saison vorbei. Aber Kollege Puljujärvi spielt mittlerweile mit Charlotte, also im Farmteam der Panthers. Und die haben jetzt, wie gesagt, Spiel 5 gewonnen. Heute Nacht ist Spiel 6, aber trotzdem führt Abbotsford noch mit 3-2 in der Serie. Lustigerweise habe ich gestern irgendwo, ich glaube bei Instagram oder so ein Video gesehen, so ein klassisches Was-wäre-wenn-Video. Und da haben die nochmal gesagt, dass Edmonton ja Puljujärvi vor Matthew Tkachuk gezogen hat. Also stell dir mal vor, Edmonton hätte da was Matthew Tkachuk gezogen an 3, dann wäre er nie in Florida. Also
er hat jetzt Stanley Cup Champion!
Ja, ist doch so. Ich meine, der wäre nicht in Florida, in Calgary gelandet, dann wäre er wahrscheinlich nie nach Florida getradet worden und Edmonton hätte einen guten Spieler mehr gehabt. Also, ne, was so eine Draftposition oder eine Auswahl beim Draft wirklich dann doch für Auswirkungen haben kann. Also zumindest hypothetisch.
Jesse Puljujärvi hat übrigens in dieser Saison auch 5 Spiele und ein Tor für die Florida Panthers gemacht. Also für den Stanley Cup Champion. Ne? Und jetzt trifft er.
Meinst du, sein Name kommt auf den Cup? Man weiß nicht.
Nein, der Punkt ist, du musst mindestens ein Spiel im Finale gemacht haben, um auf den Cup zu kommen. Oder du musst mindestens 50% der Spiele in der Regular Season gemacht haben. Oder dein Team muss sagen, dieser Jesse Puljujärvi, der ist so wichtig gewesen für uns, so wie Pascal Dupuis damals bei den Pittsburgh Penguins, als er wegen einer Lungenembolie da nicht mehr spielen konnte und sie trotzdem gesagt haben, der war so wichtig in unserer Organisation, auch wenn er die Saison früh abbrechen musste, der kommt auf den Stanley Cup, aber ich glaube, Jesse Puljujärvi, helfen wir mal mit der Aussprache, Jesse Puljujärvi, der war jetzt für die Florida Panthers in dieser Saison nicht so wichtig, aber ist es eben für die Charlotte Checkers.
Und vielleicht kommt Nico Sturm ja noch auf den Stanley Cup, weil eigentlich hat er die Voraussetzungen, die du gerade genannt hast, nicht erfüllt. Aber die Panthers könnten das noch so veranlassen, dass sein Name ein zweites Mal auf dem Cup ist. Bleiben wir übrigens bei Finnen, denn es gab ein Interview in einer finnischen Zeitung und dort ging es richtig rund. Das Interview gegeben hat Kollege Jyrki Seppä, der ist Vorsitzender der ersten finnischen Liga und gleichzeitig ist er auch Vorsitzender von Ilves Tampere. Und der hat jetzt mal auf den Putz gehauen und gesagt, Leute, so geht es nicht weiter. Die CHL, ja, wir machen jetzt erst noch mal 3 Jahre mit, bis 28 ist die ganze Sache also klar. Aber wenn sich bis dahin nichts geändert hat, ist hier Feierabend. Dann steigen die finnischen Teams aus der CHL aus. Und der Grund ist natürlich die finanzielle Sache. Also er sagt zum Beispiel, die CHL ist eine finanzielle Belastung für die Teams. Das Format an sich ist in Ordnung, aber die finanziellen Zwänge müssen auf vernünftige Weise erfüllt werden, damit es eine sinnvolle Aktivität ist. Also ich habe mir das jetzt mal mit Google Übersetzer so rausgehauen, das wurde dann so übersetzt.
Du kannst Finnisch.
Ja, geht so. Ja, wir haben es ja eigentlich mal unter Top einsortiert, unter Flop einsortiert. Die Frage ist, ist es nicht auch ein Top? Ist es nicht richtig, dass da endlich mal einer auf den Tisch haut? Denn ich kann mal ganz kurz die Zahlen nennen, die habe ich mir gerade nochmal rausgesucht, was man in der aktuellen, also in der abgelaufenen Saison in der CHL so verdient hat. Das Startgeld waren 65.000 Euro. Wenn man die K.O.-Runde überstanden hat, gab es nochmal 15. Und dann gab es für Viertelfinale 20, für Halbfinale 20, fürs Finale dann 120. Und der Sieger hat sogar nochmal 240 bekommen. Was also bedeutet, wenn du das Ding gewinnst oder ins Finale kommst, dann hast du schon mehrere 100.000 Euro verdient. Das wird sich schon gelohnt haben. Aber wenn du einfach nur mitspielst und nur die Gruppenphase erlebst, oder zumindest, sagen wir mal, noch eine K.O.-Phase erlebst, dann hast du da wirklich Verlust gemacht. Weil wie willst du denn mit der allein 4 Auswärtsreisen mit diesem riesen Tross mit irgendwie 65, 70, 80.000 Euro finanzieren? Das ist doch gar nicht möglich. Plus die ganzen Sachen bei Heimspielen. Du musst ja auch eine neue Eisfläche dann machen mit den neuen Werbungen und alles Mögliche. Also so, wie es aktuell ist, ist die CHL für viele Teams einfach wirklich ein Zuschussgeschäft. Und klar, wir brauchen sich mit Fußball zu vergleichen, wo man einmal die Champions League erreichen muss und dann quasi auf ewig reich ist. Jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Aber im Eishockey ist es schon wirklich krass, dass man sich qualifiziert für den Wettbewerb der besten Teams Europas und im Endeffekt damit Minus rausgeht. Das kann doch nicht sein, oder?
Es ist tatsächlich einfach nicht 1:1 oder bei weitem nicht 1:1 vergleichbar mit der Champions League im Fußball. Vor allem, weil ja dann auch Wildcard-Teams dazukommen und natürlich auch so ein bisschen drauf geschaut wird, dass dieser Wettbewerb auch bunt ist oder dass dann teilweise mal Mannschaften in die Champions Hockey League kommen, die sich vielleicht sportlich dafür eigentlich nicht qualifiziert hätten oder qualifizieren sollten, je nachdem. Wobei, haben auch schon Wildcard-Teams überrascht. Aber grundsätzlich muss das doch das Ziel sein, dass es irgendwann vergleichbar wird mit der Champions League im Fußball, weil sonst kannst du das natürlich auch lassen. Ja? Also wenn du sagst, da können nur die Teams mitspielen, die sich das leisten können und die das vielleicht als Zuckerl für die Fans ansehen oder als Prestigeobjekt oder was weiß ich und dann noch dazu zahlen müssen oder zumindest nichts verdienen können, dann ist es Quatsch. Ja? Wir drehen uns da extrem im Kreis bei diesem Wettbewerb. Wir können jetzt wieder darüber diskutieren, dass es eigentlich unglaublich ist, dass so wenig Zuschauer da kommen. Aber auch dafür haben wir schon Gründe gesucht und auch gefunden teilweise, dass es einfach so viele Spiele gibt, die über die Saison verteilt sind, dass du dir vielleicht dann nicht unbedingt in Lahti München anschaust, wenn am nächsten Tag dann Tappara Tampere kommt oder was weiß ich. Aber grundsätzlich, ja, braucht dieser Wettbewerb weiterhin einen Boost, was das Sportliche anbelangt, das sportliche Niveau. Ich sag's jedes Mal, wenn das Thema Champions Hockey League irgendwie hochkommt, das sind einfach die besten Vereinsspiele, die es zu sehen gibt, mal abgesehen von einem Finale vielleicht in der europäischen Liga.
Ja, jetzt hat der Kollege aus Finnland aber nicht nur gemeckert, er hat auch einen konstruktiven Vorschlag gemacht, denn was ihn vor allen Dingen stört, ist halt die Terminierung. Er sagt halt, dass diese August-Spiele halt so schlecht sind, weil die interessieren wirklich niemanden, das sind eigentlich bessere Testspiele. Und er schlägt zum Beispiel so vor, ich zitiere mal, ich würde den Spielplan so ändern, dass er den Beginn unserer eigenen Hauptrunde Auftrieb gibt. Also damit meint er die finnische Liga, ne? So könnten zum Beispiel Mannschaften aus kleineren Ländern zu Beginn gegeneinander spielen, Vereine aus größeren Ländern würden sich anschließen, etwa im Oktober oder im November. Vielleicht das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass quasi die aus so kleineren Nationen so wie so eine Art Qualifikationsrunde spielen und die großen Teams steigen erst später ein, wenn dann auch ein bisschen mehr Eishockeygeist ist, weil ich glaube, dass das auch ein Problem der CHL ist, dass sie halt so früh ist, dass viele Leute noch überhaupt nicht an Eishockey denken und das wirklich eher als bessere Testspiele definieren, was da passiert.
Ja, also Die Antwort wird so sicherlich auch kein Coach geben, aber logisch, wenn du Ende August dann nochmal, dann bist du natürlich froh, wenn du Ende August einen Testspiel auf hohem Niveau und unter Wettbewerbsbedingungen hast, vielleicht gegen eine europäische Top-Mannschaft. Ja, kann durchaus sein, dass du eben dann irgendwie gegen Schweizer Top-Team am 30. August spielst oder so und sich zwei Wochen später geht die DL-Saison los und dann ist das halt einfach so dein Auftakt in die finale Vorbereitungsphase für die DL, aber es ist halt trotzdem eine Vorbereitungsphase. Und das Ganze geht dann bis Anfang Februar, da wird dann der Pokal vergeben, da ist die eigentliche Saison ja auch noch nicht lang noch nicht aus, ja, in der Fußball-Champions League ist so das Champions-League-Endspiel dann auch der Abschluss des Vereinsfußballs in diesem Jahr, wäre aber auch schwierig, dann irgendwie die Champions Hockey League so lang zu ziehen, vor allem, weil sie eben nicht die große Bedeutung hat. Aber das mit der Quali-Runde, ja, auch da bin ich immer hin und her gerissen. Man muss auch sagen, dass so internationale Wettbewerbe ja so ein bisschen auch davon leben, dass kleinere Mannschaften da sind und das finde ich eigentlich auch ganz cool.
Ja, sie dürfen ja mitspielen, nur genau, halt vielleicht nicht alle. Ne? Ja. Das ist ja also, die Sache. Oder also du machst die Quali-Runde größer und im Endeffekt werden es vielleicht genauso viele, nur halt ist halt nicht weiß ich nicht. Auf jeden Fall drohen die Finnen halt damit, wirklich ab 28 auszusteigen aus der CHL und dann kannst du die CHL auch begraben, weil, sind wir mal ehrlich, es fehlt ja eigentlich schon die KHL. Ne? Also klar, jetzt mal die ganzen politischen Sachen beiseite. Ne? Ist natürlich völlig richtig, dass russische Teams aktuell nicht mitspielen dürfen, sei es auf Nationalmannschaftsebene, sei es auf Clubebene, bin ich total dafür. Aber nehmen wir mal an, diesen ganzen Krieg gäbe es nicht, dann wäre die KHL ja trotzdem nicht dabei, weil sie ja von Anfang an nicht dabei gewesen ist, weil sie ja die CHL eher als Konkurrenz gesehen hat, als kontinentale Liga. Im besten Fall wäre sie natürlich dabei. Und wenn die Finnen auch noch raus sind, dann wird es natürlich irgendwann schwierig, das noch als wie besten Vereinswettbewerb Europas darzustellen. Ne?
Was war dann noch der Schwickerat? Also eigentlich unglaublich, wo du schon überall warst. Du warst schon in Slowenien, ja gut, Finnland ist eine Eishockey-Nation, überhaupt keine Frage. Aber jetzt sind wir in Spanien auf einmal gelandet in den Tops und Flops. Wie geht denn das?
Ja, der FC Barcelona. Also ich war ja dreimal in meinem Leben in Barcelona beim Fußball. Und gut, das erste Mal war schon in den 90ern. Da hatte ich ja, da wusste ich noch gar nicht, dass da auch Eishockey gespielt wird. Den anderen beiden habe ich immer gedacht, oh, könnte man das mit Eishockey verbinden, weil der FC Barcelona ja auch ein großer Eishockey-Club. Also für spanische Verhältnisse ein großer Eishockey-Club ist. Die Eishalle ist ja auch direkt neben dem großen Fußballstadion. Aber es hat nie gepasst. Ich war zwar mal drin, da war aber nur ein Training. Ich habe also leider kein Spiel gesehen. Und jetzt ist der Verein ja ausgetreten aus der spanischen Liga. Und jetzt, top, er kehrt wieder zurück. Das heißt, der FC Barcelona spielt nächstes Jahr wieder in der höchsten spanischen Liga Eishockey. Und dann dachten wir, das ist doch nochmal top.
So richtig top fand ich es nur, wenn irgendwann mal Victor Valdez zwischen den Pfosten steht. So wie Peter Cech, der dann auch Eishockey-Torwart geworden. Victor Valdez, oder wie also einfach der Barca-Keeper, gut, vielleicht irgendwann dann auch mal Marc-André Ter Stegen in 10 Jahren oder so. Oder vielleicht ja jetzt schon. Ne? Ich weiß nicht, was da der aktuellste Stand ist, aber die wollen doch da den Goal von Espanyol holen in Barcelona. Vielleicht hat Ter Stegen ja nächste Saison schon Zeit, dann Eishockey-Torwart zu sein.
Ja, und ich meine, der ist ja aus dem Rheinland, der kennt sich aus mit Eishockey, warum nicht?
Absolut, ja, das kleine Junge schon hier auf irgendwelchen Seen da bei euch oder was gibt's da? Genau, ja, gespielt.
Ja, ganz bei den eiskalten Wintern hier.
Wie man weiß, jeder, egal ob Fußballer oder Eishockeyspieler, jeder, der aus dem Rheinland kommt, der hat auf zugefrorenen Seen vor.
Natürlich, anders geht's ja gar nicht. 25 Jahren gespielt, Sonst darfst du gar kein Ticket kaufen für die Spiele. Du musst nur alte Fotos zeigen am Eingang. So, noch ein Flop in Astana. Ich muss zugeben, auch da habe ich den Google-Übersetzer angeschmissen. Das hat nicht ganz so gut geklappt, aber wir wollten es zumindest nicht vorenthalten, denn in Astana.
Astana also in wollten wir euch auf gar keinen Fall. Kasachstan wollten wir euch auf gar keinen Fall
vorenthalten. Das ist eine typische Eishockey-Geschichte. Es geht um den Kollegen, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Musaibekov. Der ist jetzt quasi der neue Chef von Astana, also von dem großen Club in Kasachstan. Und das kleine Problem ist, dass der vor ein paar Jahren mal gesperrt wurde, weil der hat nämlich Bestechungsgelder aus dem Wettbetrieb, sag ich jetzt mal, angenommen und musste dann andere Aufgaben abgeben. Allerdings ist er nach wie vor Vizepräsident bei den Olympischen Wintersportarten, beim Nationalen Olympischen Komitee, ist er Generalsekretär des Eishockeyverbandes und jetzt auch beim Verein. Also eine ziemliche Machtfülle und das für jemanden, der irgendwie, wie gesagt, mal Bestechungsgelder angenommen hat. Oh, lassen wir mal so stehen, ne?
Ich sag dazu nur, wer Bekov sagt, muss auch Akov sagen.
Aber ja, das ist sehr schön.
Mehr dazu nicht beizutragen.
Das gefällt mir sehr gut, ja.
Was haben wir noch für einen Top haben wir noch, oder? Gehen wir im Top raus, wie immer.
Ja, gehen wir im Top raus. Ja.
Max Kaltenhäuser ist wieder Co-Trainer in München und das haben sie gar nicht so groß angekündigt, oder? Er ist einfach wieder da, oder? Kommt mir zumindest so vor, da habe ich die letzten 2 Wochen Urlaub gemacht.
Ja, was heißt groß angekündigt? Also es gab jetzt keine Pressekonferenz oder eine Konfetti-Parade durch die Stadt, aber zumindest, ja, also ich finde es schön, weil ich fand ihn ja eh immer sehr sympathisch und die Sache, warum er ausgestiegen ist, oder er ist ja nicht gefeuert worden nach dem Motto, du bist so schlecht hier, wir haben uns mehr von dir versprochen, sondern er hat ja aus persönlichen Gründen, weil in seinem privaten Umfeld so viel passiert war, was seine Aufmerksamkeit erforderte, hat er ja damals dann gesagt, ich kann nicht mehr, und jetzt hat er anscheinend neue Energie getankt und ist wieder zurück, und das ist doch mal ein schönes Zeichen.
Oliver Davids und Max Kaltenhauser, das neue Duo nächste Saison bei München. Ich finde es sehr spannend, was da insgesamt passiert, denn es muss ja was passieren. Es muss auch einen Umbruch in der Mannschaft noch weiterhin geben. Ja, mal schauen, wie gut München nächste Saison ist und wie sehr sie, ja, vor allem Berlin, Mannheim, Ingolstadt, wer da noch so kommt, fordern können und vielleicht auch wieder zurückfinden können zu der Klasse von vor ein paar Jahren. Wobei, also als absoluter Meisterschaftskandidat habe ich sie jetzt nicht auf dem Zettel. Das war die letzten Jahre eigentlich immer so.
Ja, geht mir auch so. Also warten wir natürlich nochmal ab, was da alles noch kommt. Ich finde, die haben jetzt natürlich auch ein paar Leute verpflichtet. Auch mal Leute wieder, so ein klassischer München-Transfer, so ein Ex-NHL-Verteidiger und sowas. Aber ja, da natürlich auch viele aus Salzburg und junge Leute. Aber ich würde sagen, wir warten das erstmal ab, ne?
Dylan Hetherington ist jetzt auch nicht so unbedingt der mega große Name, aber mal schauen, wie er sich dann eben auch in der DL präsentiert. Das ist alles, was heute in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes passt.
Sollen wir noch kurz erzählen, wie es jetzt hier weitergeht die nächsten Wochen?
Können wir machen, wobei ich würde auch keine endgültige Zusage geben, wie lange wir hier dann in den Sommer reingehen. Aber also ich habe jetzt wieder Energie auf jeden Fall geschöpft. Dann übernehme ich vielleicht so ein bisschen das Ruder wieder. Aber wir wollen auf jeden Fall im großen Podcast nochmal einen Saisonrückblick machen. Also das haben wir uns schon vorgenommen. Also einfach so ein bisschen die Tops und Flops der Eishockey-Saison und dann auch nochmal auf DEL, DEL2, schauen nochmal auf die Nationalmannschaften, schauen nochmal auf die NHL-Saison, schauen alles, was so passiert ist. Auch natürlich Missbrauchsskandal, also abseits des Eises, auch die Themen, das wollen wir schon nochmal beleuchten. Und ja, ich finde es auch eigentlich ganz cool, dass jetzt, ist immer so die Zeit jetzt, okay, NHL-Finale ist vorbei, Stanley Cup ist vergeben, das ist für manche so der Cut, jetzt kommt der Sommer, jetzt ist kein Eishockey. Manche sagen dann auch hier bei Steady, okay, ich kündige mein Abo oder lass es ruhen, aber es kommen auch neue mit dazu. Insofern kann man schon sagen, dass auch noch ein bisschen was passieren wird jetzt. Und grundsätzlich auch nochmal da die Erinnerung, Steady ist ja jetzt nicht nur die Eintrittskarte für mehr Inhalte, sondern auch so ein bisschen, ja, eine Wertschätzung gegenüber der Arbeit, die wir sonst so machen, also insgesamt die Podcasts, die wir auch sonst frei zur Verfügung stellen. Aber davon abgesehen, wie gesagt, so ein bisschen wollen wir schon noch weitermachen.
Genau, also wir machen auf jeden Fall jetzt noch mindestens diese Woche die 10 Minuten, dann gibt es nochmal die Best of Seven, weil es gibt ja noch einen Draft, es gibt ja noch Free Agency und sowas. Und wie gesagt, den großen Podcast mit unserem generellen Rückblick. Und dann gucken wir mal, dass wir so langsam in die Sommerpause gehen und dass wir dann ja hin und wieder nochmal was machen, aber vielleicht nicht mehr dieses tägliche. Und dann spätestens im August steigen wir natürlich wieder voll ein und gucken dann schon auf die neue Saison.
Genau. Denn es passiert ja immer was, ne? Es gibt Transfers, wie gesagt, die NHL-Saison ist zwar jetzt sportlich gesehen vorbei, PWHL auch, aber der Draft liegt im Sommer, ne? Und dann vielleicht gibt es nochmal große Transfers oder eben Free Agents, die wechseln, ne? Was passiert mit Sam Bennett? Ja, was passiert mit dem mit Spieler Schmaler eigentlich der NHL-Playoffs?
Wir könnten eigentlich einen allein täglichen Podcast machen, ob es Updates gibt zu Conor McDavid, weil wenn man da jetzt sich mal anguckt, welche Fanbases da jetzt alle schon davon träumen. Es gibt schon wieder natürlich allerersten die Leafs, wie viel gefotoshoppte Bilder ich von Conor McDavid im Leafs-Trikot in den letzten Tagen gesehen habe. Das ist der Wahnsinn. Es gibt jetzt auch mit Dallas und Chicago und Rangers. Also nur weil McDavid einmal gesagt hat, ich lass mir erstmal Zeit und warten wir's mal ab, ist für viele schon völlig klar, der haut ab und der kommt auf jeden Fall zu meinem Lieblingsteam.
Ich, zu dem Punkt möchte ich noch sagen, Conor, kam zu mir Spoch. Kam zu mir Spoch.
Ja.
Daily Weißwurst.
Ja gewinnen, ne?
Daily Weißwurst, guaranteed. Yeah. And you can win the championship. Bayernliga. Who cares about the Stanley Cup? Bayernliga is the championship to win. Ja, and Daily Weißwurst, guaranteed.
Und wie heißt denn mal der gute Bäcker?
Ja. Also in Schliersee der Zange und in Wiesbaden der Grabmeier.
Der Grabmeier.
Bäckerei genau. Grabmeier, genau. Und die Weißwurst wahrscheinlich dann vom Holmburger, ja, weil der ja den TV auch sponsert, ja, und der Holmburger selber ja dort gespielt hat und sein Trikot unter dem Hallendach hängt. Genau, ja, weiß man. Neben Max Ostermeier, Andreas Fleicht und Sebastian Demel, das weiß man. Ja, und wie gesagt, Holmburger Weißwurst, daily guaranteed.
Alles klar, das war ein schönes Schlusswort.
Danke mir, Sport, Tonner.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.